Hallo Leute, neue Ausgabe der So geht Show. Heute So geht nach eigenen Regeln leben. Und das ist ja das, was wir uns jeden Morgen in unser Poesiealbum schreiben, wie das so genau funktioniert. Heute bei mir ein Mann, der als Mentor für Unternehmer genau das mit denen bespricht. Wie geht man denn da so vor, wenn man nach eigenen Regeln leben will? Und was soll das bedeuten? Und wie funktioniert das nicht? Und wie funktioniert es doch? Long story short. Heute bei mir ein Mann, der uns das genaues erklären wird. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert mit den Regeln, dann bleib doch einfach dran. Wir sehen uns in.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Dank dir, dass du dran geblieben bist, dass du jetzt hier den Ingo Becker siehst. Vielen, vielen Dank, lieber Ingo, dass du da bist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass da ganz was Spannendes ist. Und deswegen hast du mir ein Zitat zur Verfügung gestellt. Und zwar, ich zitiere es, wie ich es verstanden habe, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite gilt im Regelfall dann, wenn das erste zusammenbricht oder man erkennt, na, ist irgendwie uncool. Wie war dein erstes Leben? Schön, dass du da bist.
Ja, Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, heute mit dir hier zu sprechen. Ja, das Zitat ist tatsächlich ein Zitat, was mich sehr geprägt hat. Ich sag mal, genau geht es so, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Und ja, mein erstes Leben war im Grunde genommen geprägt von verschiedenen Stationen, auch geprägt von sehr viel Ehrgeiz, von sehr viel Selbstzweifeln, von dem Drang nach Perfektionismus. Und so habe ich auch mein Leben geführt, egal was ich getan habe. Und so habe ich auch meine vier Unternehmen aufgebaut. Und ja, um das abzukürzen, die ersten drei Unternehmen habe ich gegen die Wand gefahren. Und das vierte Unternehmen, was sehr erfolgreich war, hat mich gegen die Wand gefahren. Und da habe ich dann erkannt, okay, jetzt ist es an der Zeit, an den Stellschrauben was zu verändern, beziehungsweise an den richtigen Stellschrauben was zu verändern. Und da habe ich erkannt, ja, eigentlich ist es an der Zeit, jetzt umzudenken und ein neues Leben zu beginnen.
Du hast gerade was mega Spannendes gesagt. Wir kommen gleich zu den Stellschrauben, weil auch da habe ich einen Haufen Fragen. Du sagtest eben, ich habe nach Perfektion gestrebt. So. Bedeutet das denn nicht, wenn ich jetzt mit dir gemeinsam oder wie auch immer durch das Universum, ganz egal, bedeutet das nicht, wenn ich jetzt in der Lage bin, für mich meine Regeln zu definieren, das, was mir wichtig ist, meine Werte, ich vermute, das gehört alles zusammen, ist das Leben nicht dann perfekt?
Ja, die Frage ist ja, muss das Leben überhaupt perfekt sein? Und ist es überhaupt noch lebenswert, wenn es perfekt ist? Weil wenn es perfekt ist, dann gibt es ja nichts mehr, was wir ändern können. Und wenn es keine Dinge mehr gibt, die wir ändern können, dann verändern wir uns ja auch nicht mehr. Also im Grunde ist es überhaupt nicht erstrebenswert, ein perfektes Leben zu haben. Es ging bei mir auch weniger um das perfekte Leben, sondern es ging mehr um das, was ich im Leben getan habe. Und da habe ich immer nach Perfektionismus gestrebt. Bei mir ist halt so dieses Extrem. Es gibt kein Grau. Es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt ganz oder gar nicht. Es gibt rechts oder links. Und das ist halt auch einfach etwas, was dich irgendwann dann kaputt macht.
Lass uns kurz oder lang, wir werden sehen, über Regeln sprechen. Und was ich meine damit ist, ich glaube, die allermeisten, die jetzt zuschauen und selbstständig Unternehmer sind, die haben ja irgendwann mal gesagt, okay, mich fuckt unfassbar ab, dass mir irgendjemand erzählt, was ich zu tun habe. Also werden sie selbstständig, um autonom zu sein, um ihre eigenen Regeln zu definieren. Bevor wir jetzt gleich da tiefer reingehen, was ist denn für dich eine Regel? Was charakterisiert eine Regel? Was würdest du als eine Regel bezeichnen?
Naja, etwas, wonach ich mich richte oder wonach andere sich richten. Ob diese Regel immer Sinn ergibt, das ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Und ich sag mal, ich habe ganz viel nach...
Ja?
Ja. Ich habe ganz viel, lange Jahre nach Regeln gelebt, aber nicht nach meinen Regeln. Und das ist dann auch, das ist so ein Zusammenspiel. Also wir kommen ja wahrscheinlich später noch drauf. Ich hatte einen ganz schlimmen Burnout von über 3,5 Jahren. Und ja, da ist mir so einiges klar geworden. Das war dann noch so dieser Game Changer für mich. Also für mich war mein Burnout ein echter Glücksfall. Und da habe ich halt eben erkannt, dass es noch ein anderes Leben gibt. Und wenn du immer nur nach Regeln der anderen lebst, aber nicht nach den eigenen Regeln, wirst du unglücklich. Und dann nützt dir auch der Perfektionismus nichts, weil dann ist der Perfektionismus auf falschen Werten aufgebaut oder ausgerichtet.
Natürlich. Hier habe ich zwei Fragen. Ich starte mit der ersten. Du sagtest 3,5 Jahre Burnout. Wie, also es gibt ja nicht wenige da draußen, die sagen, ja, Burnout ist, du hast halt keinen Bock zu arbeiten und dann erzählst du dir halt, du hast einen Burnout. Wie hat sich das bei dir dargestellt?
Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Ja, weil Burnout ist natürlich auch wahnsinnig inflationär geworden. Ne? Also jeder, der ein bisschen überarbeitet ist, glaubt, er hat einen Burnout. Wie hat sich das bei mir dargestellt? Ein Burnout, muss man dazu sagen, ist ja erstmal per se keine Krankheit. Ein Burnout, also laut Weltgesundheitsorganisation, ist keine anerkannte Krankheit, ist eine Anhäufung von Symptomen, die sozusagen unbehandelt in Burnout-Folgeerkrankungen enden können, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes etc. etc. Und Burnout ist in der Regel ein schleichender Prozess. Du gehst nicht von heute auf morgen in Burnout. Und bei mir war es einfach so, dass ich zu der Zeit meine Firma hatte. Ich war auf dem Höhepunkt meines Erfolges. Das war 2015, 2016. Und dann hatte ich einen ziemlich großen Auftrag verloren, der der Auslöser für diesen Burnout war. Das heißt, für das Aufkommen des Burnouts. Es hatten sich natürlich vorher schon erste Anzeichen dargestellt, wie Übermüdung, also fehlende Konzentration, Schlafstörungen, immer mehr sich selbst in Zweifel stellen oder das, was man macht, in Zweifel stellen. Und ich habe auch angefangen, meine Firma und den Zweck meiner Firma in Zweifel zu stellen. Meine Firma war mein Baby. Und ja, das ist dann eben, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Also es sind meistens mentale, emotionale und körperliche Symptome, die dann in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen. Das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ja.
Du sagtest, meine Firma war mein Baby und du sagtest, 2015 war ich auf dem Höhepunkt meines Erfolges. Daraus leitet sich meine nächste Frage ab. A, was war denn damals Erfolg und was ist vielleicht Erfolg heute für dich? Und das Zweite ist, kann man sein Unternehmen zu seinem Baby als sein Baby behalten und trotzdem cool und free und nach den eigenen Regeln das gestalten?
Ja, also Frage 1, was war damals für mich Erfolg? Für mich war damals Erfolg Umsatz, 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 Mitarbeiterzahlen. Für mich gehörte so in dieses ganze Erfolgsumfeld auch, dass ich mir regelmäßig die Badge of Honor selbst an die Brust geheftet habe und gesagt habe, hey, ich habe wieder 70 Stunden gearbeitet, ich habe wieder das ganze Wochenende gearbeitet und wie waren denn deine Weihnachtsfeiertage? Weihnachten, ich war im Büro und habe gearbeitet. Und wie bist du ins neue Jahr gestartet? Ja, ich war im Büro und habe gearbeitet. Das war alles für mich der Erfolg. Natürlich auch das Monetäre, was dann mit diesem Erfolg kam. Ja. Schlussendlich ist aber genau das, was ich auch immer wieder meinen Klienten sage, tatsächlich ist das Monetäre gar nicht so entscheidend. Natürlich ist es hilfreich und natürlich brauchen wir das auch. Aber am Ende des Tages ist etwas viel wichtiger und das ist Freiheit. Freiheit und Selbstbestimmung oder selbstbestimmt sein. Und ich sage immer, Erfolg ohne Freiheit ist Misserfolg. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen.
Ja, komm, die zweite Frage, ich hätte es ja auch schlauer anstellen können und einfach nur eine Frage stellen, das ergibt irgendwie manchmal mehr Sinn, weil die vergesse ich jetzt, es ging um das Baby und da kommen wir gleich bestimmt mal zu, ob das Baby bleiben
genau,
darf.
Ja.
Und vielleicht kann ich die Frage in dem Zusammenhang formulieren, jetzt sagtest du 3,5 Jahre, warst du raus oder warst du irgendwie ja komm, ich mache halt irgendwas oder hast du wirklich gesagt, ich bin erstmal komplett raus, wie war das?
Also ich sag mal, ich zähle in diese 3,5 Jahre den gesamten Prozess mit der Burnout-Vorphase, also mit der Phase, in der ich mich praktisch zum Burnout hin entwickelt habe. Weil das ist halt auch ein Thema. Burnout ist immer vermeidbar, wenn man rechtzeitig die Signale erkennt. Und das Thema ist nur, man ist sich ja dessen nicht bewusst. Und als Unternehmer, als Mann und dann noch Sternzeichen Löwe, wenn ich von mir jetzt mal ausgehe, gesteht man sich das natürlich auch nicht ein. Man zeigt natürlich keine Schwäche. So, weil du bist ja Unternehmer und das passt auch nicht zu den Glaubenssätzen, die du in dir trägst als Unternehmer. So, und dieser gesamte Prozess war eben sehr schleichend, wie ich es eben schon sagte. Mai 2016 ungefähr fing das Ganze an, bis ich zum Arzt bin und der mich aus dem Verkehr gezogen hat, war es November 2017. Dann habe ich im Grunde genommen damals ein halbes Jahr später
einen Großteil. Ingo, ja? lass mich kurz reinspringen. Wir gehen jetzt nach dem Großteil, wo ich dich gestoppt habe, da hole ich dich gleich wieder ab. Du hast gesagt, der Arzt hat dich aus dem Verkehr gezogen. Deiner Erfahrung nach, braucht es einen Dritten, der sagt, Junge, wir machen jetzt hier mal was ganz anderes. Wärst du, ohne dass du zum Arzt gehst, auch da rausgekommen?
Nein.
Nein. Okay, das also, heißt, ich nehme mit, du brauchst jemanden, der dir hilft.
Ja. Du brauchst jemanden, definitiv brauchst du jemanden, der dir hilft, weil du die Awareness in der Regel dafür nicht hast. Das, was mit dir im Argen ist, du spürst vielleicht, es ist was im Argen. Das können auch gute Freunde, Familienmitglieder sein, die zu dir sagen, Mensch, du hast dich verändert, was ist los mit dir? Die einen darauf aufmerksam machen. Eine Diagnose können die natürlich nicht stellen. Ich kann auch keine Diagnose stellen. Ich kann aber bei meinen Klienten inzwischen aufgrund meiner Erfahrung sagen, ja, pass auf, ich habe das Gefühl, dass da bei dir was in die falsche Richtung läuft. Lass uns das mal genauer beobachten. Und dann brauchst du in der Regel auch einen wirklich guten Arzt, weil da kommen wir wieder zu dem Thema, was du eben sagtest. Wenn du zu einem Arzt gehst, der mit Burnout nicht so die Erfahrung hat, passiert es eben schnell, dass du als Burnout-Patient abgestempelt wirst, obwohl du einfach nur eine Erschöpfung hast. Und ich sag mal, einfach nur eine Erschöpfung ist kein Burnout. Also ein Burnout entsteht aufgrund dauerhafter Stressbelastung und dauerhafter Erschöpfung über einen längeren Zeitraum. Ja.
Verstehe. Danke dir für den kleinen Ausflug. Jetzt wieder zurück zu deiner Entwicklung. Du sagtest, okay, du warst beim Arzt und dann, wie ging es weiter?
Genau, ich war beim Arzt, dann ging es weiter, dass ich dann aber das ist natürlich der Klassiker, der hat gesagt, sie müssen sofort aufhören zu arbeiten. Das war dann am, glaube ich, was habe ich eben gesagt, 7. November ungefähr, also Anfang November. Und ja, dann war das im Grunde so, dass ich mir bis Anfang des darauffolgenden Jahres, 2018, tatsächlich eine kleine Auszeit genommen habe, natürlich immer wieder ins Büro bin, weil meine Firma war nicht so aufgestellt, wie man als Unternehmer aufgestellt sein sollte. Also ich war auch eigentlich kein echter Unternehmer, ich war Selbstständiger im eigenen Unternehmen und alle Prozesse, Strukturen, Entscheidungen etc. waren von mir abhängig. Das heißt, ich konnte mich gar nicht selbst aus dem Verkehr ziehen oder ziehen lassen. So der Klassiker, als Selbstständiger im eigenen Unternehmen kannst du es dir nicht erlauben, krank zu werden. Das heißt, ich habe mich durchgeschleppt, weiter, weiter, weiter und dann musste ich irgendwann die Reißleine ziehen und habe dann erstmal den Laden runtergefahren, habe mein komplettes Büro aufgeräumt, aufgelöst und bin dann im September 2018 auf allen Vieren für 3 Monate nach Düsseldorf in die Klinik und habe mich da weggesperrt. Ja. Also ich habe mich selbst eingewiesen, beziehungsweise in Absprache mit meiner Therapeutin. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in Therapie und die Therapeutin sagte auch irgendwann, Herr Becker, Sie werden das nicht schaffen mit meiner Hilfe. Sie müssen komplett raus aus Ihrem Umfeld, aus allem, was Sie den ganzen Tag triggert. Und irgendwann hast du so viele Triggerpunkte, dass du gar nicht mehr, da musst du einfach weg. Und dann bin ich eben 3 Monate nach Düsseldorf in der Klinik und habe auch die ersten 3 Wochen mit meiner Familie, mit allen Menschen um mich rum komplett den Kontakt verweigert und einfach nur gesagt, hey, ich bin gut angekommen und ich melde mich in den nächsten Wochen bei euch. Ja, und das war eigentlich die richtige Entscheidung.
Ja. Was spannend, was mich zu der konkreten Frage bringt, und zwar, würdest du sagen, dass es ein erstes und ein zweites Leben gibt? Und wie viel Umfeld, wie viel Regeln, wie viel Dinge gibt es? Also wie viel hat Bestand behalten? Vielleicht in Prozent. Also ich weiß nicht, ob du verstehst die Frage. Ich möchte gerne wissen, du hast ein erstes Leben und ein zweites und wen oder was oder wie viel ist heute noch Teil deines Lebens?
Boah, das ist eine gute Frage. Die hat mir tatsächlich noch keiner gestellt. Ich würde sagen, in Prozent vielleicht so 60%. Das heißt, von einem Großteil meines Umfeldes, von toxischen Menschen habe ich mich distanziert, ganz drastisch. Ich habe stark und hart an meinen Glaubenssätzen gearbeitet. meinen negativen Glaubenssätzen, die mich mein Leben lang limitiert und eingeschränkt haben und eigentlich dann auch in diesen Burnout geführt haben. Und das ist ja häufig eine Ursache, falsche Glaubenssätze. Ja, es ging aber weiter und mein zweites Leben fing dann eben an. Das fing aber erst, muss ich dazu sagen, das zweite Leben fing tatsächlich erst 2020 an. Weil nachdem ich dann in der Klinik war, bin ich 2018 im Dezember rausgekommen. Und das war ein Fehler, dass ich über Weihnachten und Silvester zu Hause war wieder, im alten Umfeld, auch im familiären Umfeld. Und dann habe ich 2019 nochmal einen richtigen Einbruch bekommen. Hab dann aber auch im Mai 2019 einen Trainingsauftrag für einen Kunden angenommen, wo ich die Mitarbeiter trainiert habe, weil ich das Geld brauchte, weil ich hatte ja eine Zeit lang auch keine Umsätze gemacht. Musste eigentlich von Reserven leben und das Krankentagegeld reichte irgendwann auch nicht mehr aus. So. Und das war ein Fehler. Das hat mich so zurückgeworfen, dass ich im August, September 2019 nochmal einen richtigen Depressionsschub bekommen habe. Ja. Aus dem bin ich aber dann Gott sei Dank raus und seit, ja, weil ich zu früh wieder gearbeitet habe. Weil ich wieder in meinem Umfeld war, zum einen. Natürlich ist auch die Weihnachtszeit ist ja so eine scheiß emotionale Zeit. Und wenn du dann eh psychisch schon labil bist, ja, dann triggert dich alles Mögliche. Und du musst dir vorstellen, ich war diese 3 Monate in der Klinik. Das war eine Privatklinik mit 40 Zimmern, sprich 40 Patienten, fast ungefähr 20 Begleiter, Betreuer, Therapeuten, nennst wie du willst. Also fast eine 1:1 Begleitung. Du warst da in so einer Bubble. Du warst natürlich auch auf Medikamenten. Ich war ja auch jahrelang auf Medikamente, weil ohne geht's nicht. Und ich hatte ja tiefste und schwerste Depressionen inklusive Selbstmordgedanken. Und da kommst du nicht mehr raus ohne Medikamente, ohne Hilfe. Und wie gesagt, sobald ich wieder zurück war, bin ich zu schnell dann wieder arbeiten gegangen, habe halt den Trainingsauftrag angenommen, wie gesagt, aus der Not natürlich heraus auch. Und man muss es sich so vorstellen, ich konnte zur schlimmsten Phase meiner Depression, konnte ich nicht mal mehr Auto fahren. Ich war körperlich, also du musst dir auch so vorstellen, ein richtiger Burnout ist, wenn du mental, emotional und körperlich komplett erschöpft bist. Ich hatte mein Zimmer auf der ersten Etage in der Klinik. Ich musste den Aufzug nehmen, weil ich den Weg in die erste Etage zu Fuß nicht geschafft habe. Also das komplette System war runtergefahren. Und das ist eigentlich was von vielen unterschätzt wird und was, man sagt das ja auch so, es gibt ein Leben vor dem Burnout und es gibt ein Leben nach dem Burnout. Und das Leben nach dem Burnout ist nicht mehr so, wie es vorher mal war. Es ist an manchen Punkten besser geworden und lebenswerter. Ich bin aber heute zum Beispiel nicht mehr so leistungsfähig, wie ich es damals war, zumindest in meiner Wahrnehmung. Vielleicht habe ich auch damals einfach meine Grenzen nicht erkannt. Und heute kenne ich eher meine Grenzen. Wenn ich merke, ich komme an eine Grenze, dann sage ich, okay, Becker, du bist wieder an der Grenze, fahr mal runter, nimm dich mal einen Schritt zurück und mach mal langsam. Das gehört dann vielleicht auch zu der Entwicklung und zum zweiten Leben. Ich weiß nicht, wo da die Grenzen miteinander verfließen.
Könnte es sein, Ingo, dass das eine der Regeln sind, die man dann klarkriegen muss und wo dann auch vielleicht eine Grenze für Dritte ist, wenn man sagt, ja, cool, dass du das haben willst, ja, cool, dass wir das machen können, ja, cool, dass du mir dafür Geld gibst, aber hier ist eine Grenze, ich mache das jetzt gerade nicht, weil dann komme ich wieder genau da raus, wo ich nicht hin will.
Nein sagen können. Viele Menschen können ja nicht Nein sagen. Und das sind auch so die Kandidaten. Also es gibt so drei Kandidaten. Das sind so die Menschen, die nicht Nein sagen können. Das ist also die eine Gruppe, die es allen recht machen wollen. Die zweite Gruppe sind die Perfektionisten. Und die dritte Gruppe sind die mit einem relativ geringen Selbstwertgefühl. Also diese drei Personengruppen sind besonders Burnout-gefährdet. Und das gehört natürlich dazu. Auch lernen, Nein zu sagen.
Okay. Bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, ich komme zu dir. Lass uns mal so eine klassische Situation überlegen. Ich frage mich nämlich, muss ich so einen richtigen Breakdown haben, damit ich erkenne, hey, hier muss was passieren? Oder geht es auch ohne? Das heißt, ich komme zu dir mit der Idee, ich glaube, irgendwas ist komisch. Ich möchte gerne nach meinen eigenen Regeln leben. Das ist ja draußen da so, hey, das hört sich authentisch an, das will ich unbedingt haben. Und je nachdem, wie stark man noch im ersten Leben ist, könnte es auch gut ego-getriggert sein. Weil das hört sich natürlich auch cool an nach draußen. Ich lege nach meinen eigenen Regeln. Da sind wir mitten bei dem Erfolg, den du, glaube ich, selber benannt hast. Was passiert dann? Was sagst du mir dann?
Naja, es ist immer so, dass ich mir dann die Situation anschaue. Und also wenn schon jemand kommt und sagt, ich habe das Gefühl, da ist was im Argen, dann schauen wir uns eben genau an, woher kommt dieses Gefühl? Hast du selbst das Gefühl? Hat vielleicht dein Umfeld das Gefühl? Und dann gehen wir klassisch in die Analyse. Also ich bin kein Psychotherapeut, ich mache auch keine Psychoanalyse, aber wir gehen in die Analyse seiner Tätigkeit als Unternehmer, weil das ist er ja in der Regel, wenn er zu mir kommt. So, das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wie sieht dein Tag aus über die nächsten 14 Tage, Aktivitätenprotokoll, genau dokumentieren, was machst du den ganzen Tag, was sind die Gründe dafür, dass du dich erschöpft fühlst, dass du unkonzentriert bist, dass du Schlafstörungen hast, Panikattacken, Schweißausbrüche, Reizdarmsyndrom, dass du einfach nicht mehr kannst. Das sind so die klassischen Symptome und dann fängt man an, sich unwohl zu fühlen. Man arbeitet 70, 80 Stunden, hat trotzdem das Gefühl, nie was erreicht zu haben und nichts bewegt zu haben. Und das sind so die ersten Anzeichen, wo ich dann sage, okay, lass uns das mal genauer betrachten. Und das heißt gar nicht, dass jemand schon auf ein Burnout zuläuft oder drin ist. Aber wenn die Person langfristig gesehen so weitermacht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Weil Körper, Geist und Seele, also diese mentalen, ich habe immer diese drei Ebenen, mental, emotional und körperlich, das ist ja kein System, was endlos belastbar ist. Weil irgendwann zeigt dieses System dir die Grenze auf und sagt, stopp, mach nicht so weiter.
Kommen die Leute klassischerweise zu dir, weil sie sagen, irgendwas ist komisch? Oder sagen, ich brauche mehr Erfolg, ich will irgendwie cooler nach draußen sein, ich möchte gerne endlich unabhängig sein? Oder ist das eigentlich nur das Gleiche in einer anderen Formulierung?
Ja, es ist eigentlich fast das Gleiche in einer anderen Formulierung, je nachdem, wie ehrlich man zu sich selbst ist. Und es gibt natürlich auch manche, die sagen, ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle, ich komme nicht voran, ich möchte aber vorankommen, was kann ich tun? Ja, und ich sage mal, oftmals hängt das ja auch zusammen. Wenn ich als Unternehmer im Hamsterrad meines Tagesgeschäftes gefangen bin und von meinem Tagesgeschäft aufgefressen bin, ja, dann ist kein Wunder, dass ich nicht vorankomme. Weil den meisten geht es so, dass sie dann zu 80% oder 90% operativ im Tagesgeschäft sind und zu 10% Strategie machen. Eigentlich sollte es ein umgekehrtes Verhältnis sein. Als Unternehmer solltest du 10-20% operativ und den Rest Strategie machen. Weil nur so kannst du dein Unternehmen voranbringen und weiterentwickeln. Und das ist halt das Hauptthema. Es kommen natürlich auch welche zu mir, die in der Entwicklungsphase sind, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Also man muss ja mal sagen, vielleicht erstmal per Definition, das würde ich gerne noch kurz erwähnen, weil auch diese Begriffe werden permanent durcheinander geschmissen. Wenn du ein Unternehmen gründest, bist du immer erstmal Selbstständiger. Das ist die Startphase. Ja, das ist im Grunde wie bei einem Flugzeug, das auf der Rollbahn entlang fährt und dann irgendwann, wenn es abgehoben hat, das Fahrgestell einfährt. So, das heißt, da machst du alles selbstständig und du bist permanent am Arbeiten. Das ist auch normal. Das ist auch gut so. Nur irgendwann, wenn du anfängst, Mitarbeiter einzustellen und irgendwann, wenn du in eine gewisse Größenordnung kommst, solltest du erkennen, dass du jetzt nicht mehr Selbstständiger sein darfst, sondern du solltest Unternehmer werden, wenn du vorausgesetzt frei und selbstbestimmt sein möchtest. Wenn du natürlich sagst, ich finde das cool, den ganzen Tag selbst zu arbeiten, operativ und meinen Verdienst von meiner Leistungsfähigkeit abhängig zu machen, dann ist auch selbstständig sein völlig in Ordnung. Das ist immer die Frage, das ist eine Grundsatzentscheidung, möchte ich selbstständiger sein mit 2-3 Mitarbeitern und auch wenn ich in Urlaub fahre, verdiene ich nichts, wenn ich krank bin, verdiene ich nichts oder möchte ich Unternehmer sein, sprich eine Organisation leiten, die unabhängig von mir funktioniert, auch wenn ich im Urlaub bin, auch wenn ich krank bin und wo andere Menschen sozusagen mein Geld verdienen oder den Umsatz bringen und ich dadurch ein unabhängiger Unternehmer bin. Und das ist dann eben das Thema, dann bist du frei und selbstbestimmt. Wenn du deine Zeit so einteilen kannst, wie du es möchtest, wenn du die Zeit ja eben nicht einteilen kannst, weil es gibt so diesen Spruch, manche Unternehmer oder ein Unternehmer sollte ja immer sein Unternehmen führen. Und bei den meisten, ich würde sagen 80%, ist es aber so, dass das Unternehmen die Unternehmer führt. Und deswegen hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt, die ersten 3 Unternehmen habe ich gegen die Wand gefahren und das 4. hat mich gegen die Wand gefahren. Warum? Weil dieses Unternehmen mit 40 Mitarbeitern so eine Größe hatte, dass dieses Unternehmen mich gesteuert hat und gegen die Wand gefahren hat. Dieses Unternehmen hat mich platt gemacht. Der Fehler lag natürlich bei mir, ganz klar, weil ich den Unterschied damals noch nicht kannte und mir dessen nicht bewusst war und die Strukturen nicht so aufgebaut hatte, dass es ohne mich funktioniert hätte. Aber das sind eben Dinge, an denen wir dann arbeiten. Das ist so ein gesamtes Universum. Man kann das nicht an einer Stelle betrachten. Man muss es als gesamtes Universum betrachten, wo mehrere Sachen ineinander greifen. Das ist wichtig.
Ich verstehe, du kannst mir sowohl helfen, also du kannst mir helfen, wenn ich zu dir komme, okay, und sag, ich möchte gerne Unternehmer sein. Wie genau funktioniert das strategisch? Wie genau funktioniert das konzeptionell?
Genau.
Das verstehe ich. Und ich mag weiter in das Thema Regeln rein. Und du sagst, selbstbestimmt und frei zu leben das bedeutet nicht nur das Business-Thema, sondern es bedeutet auch Reflexion mit sich selber. Und was bedeutet das? Zum Beispiel das Thema Optik. Jetzt bist du ja ein gutes Beispiel. Du hast es ja, du zeigst es ja auch offensiv. Das bedeutet, siehst offensiv zeigen. Bist du mit den ganzen Tattoos in die Klinik gegangen?
Ja.
Ja.
Ja, aber ich hatte zu der Zeitpunkt noch nicht so viele wie jetzt. Da sind in den letzten Jahren noch mal extrem viele dazugekommen.
Okay. Das bedeutet für dich, wenn ich dich richtig verstehe, und ich will jetzt gar nicht auf die Tattoos hinaus, sondern ich will eher auch darauf hinaus, dass das Thema eigene Regeln, Selbstbestimmung anfängt bei der Optik, anfängt beim Körper und der Gesundheit und auch weitergeht mit dem, was man kommuniziert, wie man kommuniziert, wie offen man ist und wie abgrenzend man auch gegen Dinge ist, die oder auch Personen, die man nicht haben will.
Ja.
Braucht.
Absolut. Ja. Absolut. Also ich nenne dir vielleicht noch ein Beispiel. Ich hatte ja bedingt durch meinen Burnout jahrelang Bluthochdruck. Das war so eine der Burnout-Folgeerscheinungen durch den ganzen Stress. Und auch damit einhergehend, auch durch die Tabletten bedingt, durch fehlende Bewegung und Stress und verschiedene andere Faktoren hatte ich zu der Zeit ungefähr 92 Kilo. Und natürlich auch einen entsprechenden Bauch. Und dieses Viszeralfett am Bauch, um den Bauch herum, ist mit einer der Hauptursachen für Bluthochdruck. Und ein Hausarzt sagte mir vor 2 Jahren, Herr Becker, ich sagte zu ihm, ich möchte unbedingt abnehmen, ich will den Bluthochdruck wegbekommen und ich möchte ein Sixpack haben. Sagte Herr Becker, das können Sie vergessen, also das mit dem Sixpack vielleicht, ja, da müssen Sie aber hart trainieren, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und das mit dem Bluthochdruck, Ihr Körper hat sich mit meinen laienhaften Worten ausgedrückt jetzt an diesen Zustand gewöhnt, das werden Sie mit Sicherheit nicht wegbekommen. Da habe ich gesagt, okay, das wollen wir doch mal sehen. Und 16 Wochen später, 20 Wochen später hatte ich 16,5 Kilo abgenommen. Ich hatte mein Sixpack und ich hatte keinen Bluthochdruck mehr. Und das zählt für mich genau die Kategorie Leben nach eigenen Regeln. Regeln ist, das Wort darf man nicht so eng greifen, aber ich sag mal, ich habe mich davon nicht abbringen lassen, dass er gesagt hat, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Im Gegenteil. Damit hat er mich erst recht angefixt, weil dann habe ich mir gedacht, so, jetzt gucken wir doch mal, ob wir das nicht hinbekommen. Und so ticke ich halt einfach. Und so ist das auch mit meiner Erscheinung. Weil ich sag mir, ich habe auch eine ganze Zeit lang, als die ersten Tattoos kamen, habe ich meiner Tätowiererin gesagt, um Gottes Willen, es darf bloß keiner sehen, wenn ich ein Hemd trage oder hier Dekolleté, geschweige denn Hände, Kopf oder Hals, war ja gar kein Thema. Weil ich einfach auch gedacht habe, ja, das passt nicht. Ich habe irgendwann aber dann verstanden, dass meine Kunden mich deswegen geschätzt haben, weil ich in dem, was ich getan habe, extrem gut war und besser als die meisten anderen. Es war aber ein Umdenkprozess. Das kam nicht erst durch den Burnout, das fing schon ein bisschen vorher an, hat sich dann natürlich durch den Burnout und durch dieses Ganze, ne, man hat auch noch ein anderes Leben, hat sich das natürlich wesentlich stärker manifestiert und ausgeprägt. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, wer dich so wie du bist nicht mag oder verurteilt, dein Äußeres nicht mag, mit dem wirst du auch nicht zusammenarbeiten können. Und seit ich selber diese Sichtweise habe und das selbst so betrachte, habe ich ich habe mir immer gedacht, was denken die Leute von mir, wenn die mich sehen? 2 Tunnel, voll tätowiert, Unternehmer, das passt doch nicht ins klassische Bild. Was ist denn das für ein Hiopai? Nee, und heute gehe ich irgendwo hin und dann sagen die Leute, boah, du siehst ja cool aus. Und wir reden die ersten 10 Minuten nur über die Tattoos. Und es ist auch ein Icebreaker. Und die sagen, ey, du fällst so aus dem Rahmen. Und dann merken die auch, dass ich 3 Sätze gerade aussprechen kann. Und reduzieren das eben nicht nur aufs Äußere. Aber das fing eigentlich ja bei mir selbst an, weil ich selbst mich aufs Äußere dann reduziert habe und gedacht habe, du kannst so nicht auftreten. Das ist aber Bullshit. Und das ist dann auch wieder sowas, die Freiheit leben und Selbstbestimmtheit leben, zu sagen, ich sehe so aus, ich möchte das gerne machen, ich möchte das gerne leben und ich erlaube mir, das zu tun.
Da gehen wir gleich rein. Als du das eben geschildert hast, habe ich direkt an Grüße gehen raus, lieber Alexander Mann, aus meiner Sicht sehr schlauer Mann, gesagt, Verstehe und akzeptiere die Diagnose, ignoriere die Prognose. Ja. Das passt ganz gut in dem, was du da, was du da gesagt hast. So, ja. Jetzt sind wir auf der Glaubenssatzseite und auf der ich kann das nicht, ich darf das nicht und auf der Ebene sind wir ja gerade, das alles hast du gesprengt. Und das ist auch das, was passiert, wenn ich mit dir arbeite. Also wie gesagt, ich verstehe, dass wir den ganzen Business, das Aufbau, dass wir das machen. Ich nehme das jetzt hier bewusst raus und wenn ihr dazu guckt, glaubt mir, ich habe verstanden und ich sehe, dass der Ingo das sehr geil kann. Mir ist halt die andere Idee, dieses Regelding, viel, viel wichtiger. Jetzt komme ich zu dir. Das bedeutet, ich durchlaufe mit dir ein Programm, in dem du mich begleitest dabei, dass ich mir selber klar werde, was will ich eigentlich? Verstehe ich es richtig?
Wer bin okay. ich? Was will ich? Wo stehe ich aktuell mit allem drum und dran? Also ich betrachte in meinem Mentoring-Programm immer vier verschiedene Lebensbereiche. Einmal Unternehmen. Der zweite Bereich ist soziale Beziehungen. Der dritte Bereich ist Gesundheit. Und der vierte Bereich ist Selbstverwirklichung. Ich vergleiche das immer mit einem Auto. Auto hat vier Reifen, logisch, die vier Reifen sind aufeinander abgestimmt, die sind ausgewuchtet, die passen zusammen. Das Auto fährt stabil, solange alle Reifen miteinander sozusagen funktionieren. Wenn aber jetzt ein Reifen Luft verliert, kommt eine gewisse Instabilität in die Fahrweise des Autos rein. Mhm. So ist es auch mit den Lebensbereichen, in denen du dich bewegst. Wenn du als Unternehmer in deinem Lebensbereich Unternehmen instabil bist, wird sich das auch auf dein Privatleben, auf deine Gesundheit und auf deine Selbstverwirklichung auswirken. Genauso habe ich aber auch schon Unternehmer erlebt, die arbeiten 70, 80 Stunden in der Woche und die haben ein perfekt funktionierendes Privatleben und die werden dadurch komplett aufgefangen und schöpfen all ihre Energie aus diesem Privatleben, aus Familie, aus Freunde, aus den Kindern, aus der Partnerin, die sind dann weniger anfällig. Es kann zwar auch irgendwann passieren, dass natürlich dann nach 10 Jahren mal irgendwie der Körper sagt, boah, es reicht jetzt, aber ne, du verstehst, was ich meine. Also wenn diese Bereiche, genau.
Sehr gut sogar. Und das ist ja dann auch eigentlich folgerichtig, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt diesen sozialen Bereich, der im Grunde alles aufhängt, der die Energie bringt. Wenn da irgendwas schiefläuft, dann fliegt dir das Ding natürlich komplett und zwar innerhalb binnen kürzester Zeit komplett um die Ohren, wenn da irgendwie Frau verlässt dich in einer, oder irgendjemand einen Unfall oder was auch immer. Das heißt, wenn das dein einziger Akku ist, den du dir aufladen kannst, dann fliegt dir dann natürlich der ganze Kram um die Ohren. Okay.
Genau.
Verstehe ich.
Und du bist halt auch als Unternehmer, ich sag mal, es ist halt so, die Ursache ist ja meistens das Unternehmen oder die Unternehmertätigkeit, weil du bist jetzt nun mal Unternehmer. So, und ich sag mal, dieser Bereich wirkt sich eben auf die anderen Bereiche aus. Das heißt, irgendwann lässt deine Gesundheit nach. Ich habe ganz viele Unternehmer in meinem Mentoring-Programm, die essen ganz unregelmäßig, die frühstücken nicht, die trinken zu wenig, haben dann Kopfschmerzen, schmeißen sich Tabletten rein. Das ist eine Symptombehandlung, aber keine Ursachenbehandlung. So, dann fangen wir auch an, in unserem Mentoring-Programm ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig Ernährung ist. Ich beschäftige mich seit 12 Jahren mit Ernährung. Ich mache seit 12 Jahren nichts anderes als Ernährung. Ich habe eine Fitnesstrainer-Lizenz, das heißt, ich kann die Leute auch im Bereich Fitness trainieren, was ich auch teilweise mache. Und das sind so ganz einfache Hebel, an denen du arbeiten kannst, weil nur ein gesunder Unternehmer ist auch in der Lage, ein gesundes Unternehmen zu führen. Ist der Unternehmer krank, wird das Unternehmen krank. Und das ist ein Aspekt, den ganz viele vergessen, vernachlässigen. Es sei denn, du hast natürlich ein Unternehmen, das so aufgebaut ist, dass es ohne dich funktioniert, dann darfst du krank werden als Unternehmer. Da wollen wir ja eigentlich alle hin. Also nicht, dass wir krank werden, sondern dass wir in der Zeit, wo wir dann mal krank sind, uns rausziehen können. Ne? Aber das können halt die meisten nicht, weil das Unternehmen ist von ihnen abhängig. Und wenn sie krank sind, überträgt sich ihre Erkrankung auf das Unternehmen und damit auf Wachstum beispielsweise.
Wenn ich jetzt so das, was wir eben besprochen, was du mit uns geteilt hast, so Revue passieren lasse, dann nehme ich zum einen mit, oder nein, es ist eine Wahrnehmung von mir, dass du sagtest, dass aus deinem Leben 60% aus dem ersten mit in deinem zweiten, in dem jetzigen sind. Es braucht schon einen Menschen, der ein Stück weit in der Lage ist, zumindest Disziplin zu entwickeln und auch Durchsetzungsstärke, oder? Ansonsten wird das nicht funktionieren. Verstehe ich es richtig?
Du meinst als eigene Eigenschaft oder jemanden von außen, der das mitbringt?
Als eigene Eigenschaft.
Ja. Okay. Also ich habe eine extrem hohe intrinsische Motivation für alles, was ich tue. Wenn ich sie nicht habe, tue ich es nicht. schwarz oder weiß. Ne? Und auch als ich
abgenommen habe. Das bedeutet, wenn ich zu dir komme und sage, ja, ich will mehr Kohle, das ist offensichtlich nicht die richtige Richtung.
Naja, das ist natürlich sehr, sehr platt ausgedrückt. Ne? Ja, ich will mehr Kohle. Es ist ja durchaus legitim zu sagen, ich möchte mehr verdienen, aber dann müsste man eben schauen, okay, was kann man an Prozessen und etc. Optimieren und warum ist es gerade so, dass du nicht genug Kohle verdienst? Also ich würde erstmal fragen, warum willst du das und warum schaffst du es nicht? Um dann vielleicht auch an den Kern zu kommen, weil es dann doch an seiner Leistungsfähigkeit liegt, an einer gewissen Erschöpfung schon oder an grundsätzlich der Unternehmensstruktur und Organisation als solches, die es gar nicht hergibt. Und wenn es rein um Skalierungsprozesse gibt, da gibt es genug andere Anbieter, die das machen. Ich könnte das auch machen, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Ich möchte den Menschen wirklich helfen. Ich möchte vermeiden, dass andere das erleben, was ich erlebt habe. Auch wenn es schön ist, dass man sagen kann, es war für mich ein Gamechanger. Aber ganz ehrlich, Markus, ein Burnout, das braucht kein Mensch. Das braucht wirklich kein Mensch.
Das habe ich verstanden. Dann lass mich die nächste Frage, die mir eben, als du das mit den vier Reifen beschrieben hast und gerade auch das Thema Umfeld. Kennst du Unternehmer, mit denen du gearbeitet hast, bei denen das Umfeld so gut war, dass das nicht geändert werden musste? Ich frage aus dem Grund, weil wenn ich das alles richtig verstanden habe, ja das Umfeld einen großen Einfluss auf die Glaubenssätze, auf das, was man tut, auf das, was man jeden Morgen, Mittag und Abend denkt. Hast du Beispiele, wo das tatsächlich gar nicht wo das Umfeld geblieben ist und es nur an den Menschen lag? Oder ist immer das Umfeld an irgendeiner Stelle mit maßgeblich beeinträchtigt oder halt auch beeinflussbar und auch notwendig zu beeinflussen?
Naja, ich sag mal so, in der direkten Zusammenarbeit ist es dann so, dass es eben schon Personen gab, wo eben das soziale Umfeld intakt war. Du hast aber jetzt eben auch noch den Begriff der Glaubenssätze da reingebracht. Das ist ja was eigentlich selten mit dem direkten Umfeld in der Gegenwart zu tun hat, sondern das ist ja eher was wir aus unserer Erziehung, aus unserer Kindheit mitnehmen und was uns unser Leben lang prägt. Und das muss man sicherlich unterscheiden. Wir machen ganz viel Glaubenssatzarbeit, weil das ist ein extrem starker Hebel. Und klar, wenn im Privaten alles optimal läuft, dann wäre es ja schön blöd, wenn wir das anfangen zu ändern, weil dann machen wir unter Umständen eine Baustelle auf, die gar nicht vorhanden ist.
Ja, verstehe ich. Also zum einen war gerade mein Kopf, der gedacht hat, ja, das stimmt, aber in der Regel, wie ich es erlebe, ist es oft, dass das soziale Umfeld, das gerade, wenn es in Schieflage ist, die Glaubenssätze immer wieder bedient, um zu sagen, ja, okay, damit kannst du das immer wieder weiterleben. Das heißt, am Ende agierst du das aus, was du in der Kindheit irgendwo mal mitgenommen hast und sozialisiert worden bist, um es dann in deinem täglichen Umfeld immer wieder neu zu erleben und neu zu konstruieren und dann halt nachzustellen.
Aber ich verstehe, was du sagst. Aber das ist ja dann der Teil des aktuellen Umfeldes, was toxisch ist und von dem du dich dann distanzierst. Aber wenn wir, so habe ich es zumindest verstanden, deine Frage, wenn wir von einem funktionierenden Umfeld ausgehen, ne, wo eben die entsprechende Unterstützung vorhanden ist, in der Regel ja dann durch die direkte Partnerin oder Partner und Kinder, mit denen man zusammenlebt. Also wenn man da aufgefangen wird, also zum Beispiel auch abends nach Hause kommt und dann wirklich auch nach Hause kommt und abschalten kann vom Unternehmen, dann ist das natürlich eine andere Situation. Viele, die sich in so einer Spirale befinden, schaffen es aber abends dann gar nicht abzuschalten. Und dann kommt natürlich irgendwann die Unzufriedenheit und natürlich kann ich auch dann die Partnerinnen verstehen, die dann sagen, ja, bist du in Gedanken schon wieder bei der Firma, wir wollen doch jetzt mit den Kindern Abendessen und mal eine schöne Zeit verbringen, auf der Couch vielleicht noch Netflix gucken. Ja, und der Mann sitzt dann daneben und starrt ins Leere oder denkt vielleicht an den nächsten Auftrag von nächster Woche oder wie er nächsten Monat die Gehälter bezahlt, weil vielleicht gerade ein Cashflow-Problem besteht. So, da ist es halt schon wirklich auch sehr stark abhängig von der Persönlichkeit der Partnerin, die Energie auch aufzubringen, das Verständnis aufzubringen, warum ist das so bei meinem Mann, warum ist der in dieser Situation, warum denkt er jetzt an das Unternehmen, und da setzen wir natürlich auch schon mal an, dass wir eben sagen, okay, dann müsst ihr miteinander reden. Hast du deiner Partnerin schon mal erklärt, was in dir vorgeht, warum du abends oft abwesend bist, obwohl du eigentlich da sein solltest? Und dann kommt oft Nein. Und dann setzen wir eben da an, dass wir sagen, okay, dann lass uns mal den Versuch starten, deine Partnerin mit ins Boot zu holen und das zu erklären, warum du gerade so bist, wie du bist.
Das bedeutet im Umkehrschluss zumindest so ein kleines bisschen ein Stück weit, wenn ich eine liebende Partnerin, also jetzt als Mann oder ein Partner, ist ja vollkommen egal, wie jetzt da die Sexualität aussieht, wenn ich den jetzt zu Hause oder sie zu Hause habe und trotzdem fühle ich mich ständig überlastet am Arsch und ich habe keinen Bock mehr und ich weiß gar nicht, warum ich morgens aufstehe, dann ist es keine so gute Idee, im Umfeld zu suchen, was denn da alles die ganzen Leute für einen Mist bauen, sondern dann könnte es eine gute Idee sein, mal in den Spiegel zu gucken und zu sagen, könnte es sein, dass da das Problem ist.
Das ist absolut empfehlenswert. Und da sind wir aber wieder bei dem Hauptthema, die Awareness oder auch den Mut zu haben, sich einzugestehen, verdammt, da läuft in meinem Leben gerade was nicht in die richtige Richtung. Aber du hast vollkommen recht. Selbst wenn das liebende Umfeld da ist und man ist trotzdem erschöpft, nicht bei der Sache und immer nur im Unternehmen, dann ist das ein sicherlich erstes Anzeichen dafür, dass man einfach nicht mehr abschalten kann. Was sich dann aber meistens auch manifestiert über Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder morgens aufstehen und völlig gerädert sein. Also es gibt ja ganz viele, die schlafen tatsächlich, aber die kommen nie wirklich in so eine Tiefschlafphase. Das heißt, die haben keinen erholsamen Schlaf, weil Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Schlaf kann man ja trainieren und auch ein Stück weit beeinflussen, wie man schläft. So, und manche stehen ja morgens auf und sind völlig gerädert, noch bevor sie sich die Zähne geputzt haben und könnten eigentlich danach schon wieder sich hinlegen oder die erste Pause einlegen, weil das so anstrengend war. Das sind auch so die ersten Anzeichen, das Rasieren morgens, dich anziehen, duschen, Zähne putzen. Wenn dir das schon schwerfällt, dann sollte man vielleicht auch mal sein Umfeld fragen, ist dir was an mir aufgefallen oder fällt euch was an mir auf oder am besten dann auch wirklich einen Arzt aufsuchen. Es muss nicht immer in Richtung Burnout gehen, das möchte ich betonen, weil das ist sonst zu inflationär, es wäre zu einfach. Aber mit Sicherheit, wenn diese Symptome auftreten über einen längeren Zeitraum, dann sollte man hinterfragen und schauen, okay, was könnte da sein?
Wenn ihr jetzt denkt, vielleicht soll ich mal mit dem Ingo sprechen, ihr findet natürlich in der Beschreibung all das, wie das funktioniert und das Business-Thema, wie gesagt, nehmt das gerne mit. Ich weiß, dass es so ist, also da könnt ihr euch an den Ingo mitwenden. Es ist halt das vierte Rad mit komplett drin. Und wenn ich mich jetzt auf die Regeln beschränke, dann liegt das an mir und an dem, was ich da am spannendsten finde. Und da will ich noch eine letzte abschließende zu dem Themenaspekt Frage stellen. Hast du vielleicht so 5, 6 konkrete Regeln, nach denen du tatsächlich lebst? Also wo du sagst, hey, das ist bei mir so. Als Beispiel, ich habe ein Dokument für mich, da steht beispielsweise drin, ich brauche meine Zeit, um zu lernen. Das bedeutet, ich werde viele Dinge absagen müssen, dafür brauche ich mich weder schämen, mich rechtfertigen und Leute, die damit nicht klarkommen, fuck it. Das ist eine meiner Regeln, steht da drauf. Hast du ein Beispiel oder 2 oder 3 Beispiele, wo du sagst, okay, das ist für mich eine feststehende Regel, das ist in Kongruenz mit meinen Werten und deswegen, Leute, gewöhnt euch dran, das ist meine Regel.
Absolut, absolut. Also eine meiner Regeln habe ich ja auch eben schon genannt. Ich mache Sachen wirklich nur, wenn ich davon überzeugt bin, ganz oder gar nicht. Ich mache keine halben Sachen. So, das ist für mich eine der wichtigsten Regeln. Eine der zweiten Regeln ist für mich Ehrlichkeit und Authentizität. Das heißt, wir belügen uns ja selbst oftmals auch ganz gerne. Ich belüge mich natürlich auch ab und zu oftmals ganz gerne. Das mag soweit noch tolerierbar sein oder im Toleranzbereich sein. Anderen Menschen gegenüber sollte man immer offen und ehrlich sein. Und dazu zählt natürlich auch, dass man den Mut hat, ja, das auszusprechen, was andere gar nicht hören wollen. Also Klassiker, du wirst ja ganz oft gefragt, und wie geht's dir? Und du sagst, gut, hast du schon das erste Mal gelogen, wenn es dir eigentlich total beschissen geht. So, und ich habe mir angewöhnt, nicht mehr zu sagen, gut, sondern ich habe mir angewöhnt, dann zu sagen, naja, so und so, das ist der Punkt. Also es sind so Kleinigkeiten manchmal. Es ist nicht kriegsentscheidend, aber es ist einfach für mein Gefühl, für meine Werte. Wie gesagt, Authentizität, dass ich einfach auch das sage, was ich denke und so lebe, wie ich vorhabe zu leben. Ich versuche es bestmöglich umzusetzen. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer. Das wäre ja langweilig, weil da gäbe es ja auch nichts mehr zu optimieren.
Yeah.
Yeah. Ja, also sind wir beim Stichwort Perfektionismus. Und das Thema ist halt auch, oder wichtig ist für mich auch eine Regel, wenn ich etwas zusage, also wenn ich jemandem sage, ich helfe dir, ich bin für dich da, dann mache ich das zu 200%. dann bin ich auch da. Also ob es Termine sind oder ob es auch, wenn ich einen Mentee habe oder einen Klienten habe und ich sage dieser Person zu, ich unterstütze dich, bis wir dich da raus haben, dann ziehe ich das auch durch und dann bin ich auch da. Also es sind so Kleinigkeiten. Die
nennen
einfach,
wir es Kleinigkeiten.
Ja, nennen wir es Kleinigkeiten. Für mich sind es Selbstverständlichkeiten. Vielleicht ist das das richtige Wort, aber ich weiß, dass es nicht immer selbstverständlich ist. Aber das ist halt auch eine Sache, ne?
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte genau darauf hinaus, dass ich in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung so ist, dass diese Kleinigkeiten am Ende bestimmen, wer du bist. Weil die großen Räder wollen immer alle drehen und am liebsten auch anfangen mit dem Olympiasieg im keine Ahnung was. Das Ding ist halt, das bedeutet, dass du etwa keine Ahnung wie viele Jahre dafür trainieren musst. Und das sind Kleinigkeiten, die langweilig sind, die immer wieder kommen.
Ja.
Ingo, mega herzlichen Dank. Bevor wir jetzt gleich hier die Klappe zumachen, eine Frage, die mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Für dich habe ich heute, wie sieht's bei dir mit Filmen aus? Bist du Filmfan?
Ja, schon.
Cool, okay. Dann ist schon. Die Frage genau die richtige, die ich für dich heute, oder vielleicht die richtige. Und zwar möchte ich von dir wissen, stell dir vor, ich würde dich fragen, und das tue ich jetzt, nach einem Film, den du einen intelligenten Außerirdischen zeigen würdest, wie die Menschheit so ist und wie das so funktioniert auf diesem Planeten. Hast du eine Idee, welchen Film du einem Außerirdischen zeigen würdest, damit er kapiert, so sind Menschen, ich verstehe.
Ich glaube, mit der Frage erwischst du mich jetzt auf den letzten Metern. Ich bin so unfassbar schlecht im Filmtitel merken. Tatsächlich ist so ein erster Filmtitel, der mir ins Gedächtnis kam, Pulp Fiction.
Tarantino?
Von Tarantino, genau, den ich absolut liebe und einfach diese ganze subtile Art seiner Filme, also unfassbar kreativ, genial dieser Typ. Und ich sag mal, in diesem Film Pulp Fiction sind ja verschiedene, spielen ja verschiedene Personen in verschiedenen Szenarien parallel zueinander, miteinander, die dann irgendwo an einem Punkt zusammenkommen und man sieht, da ist irgendwo eine Verbindung. Und das, ich glaube, das wäre natürlich schon ein harter Tobak für einen Außerirdischen, sich den Film als erstes anzuschauen, um einen Eindruck von der Menschheit zu bekommen. Aber das war tatsächlich so mein erster Impuls. Und dann würde ich wahrscheinlich diesen Film zeigen. Und ansonsten, als Kontrast dazu, ich liebe Audrey Hepburn, Frühstück bei Tiffany's. Und das wäre dann vielleicht...
Spektral, ja, das ist schön.
Absolut, okay. Absolut. Aber ich sag mal, das wären vielleicht, dann wären natürlich die Außerirdischen wahrscheinlich erstmal verwirrt und würden denken, was ist das, was ist denn das für eine komische Rasse?
Aber, ja, da haben sie vielleicht auch recht, ne?
Haben sie vielleicht auch recht, ja.
Würdest du das machen, weil die Menschen, ist das die These, unberechenbar und tendenziell gewalttätig sind und aber lern- und liebesfähig, oder was ist die These, dass du die beiden Filme nimmst?
Also wir Menschen sind absolut liebenswert. Absolut. Wir sind vielleicht manchmal ein Stück weit zu egoistisch. Aber wir sind liebenswert. Absolut.
Lieber Ingo, herzlichen Dank, dass du hier warst, für deine Zeit.
Dir.
Hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Super, vielen Dank. Ciao.
So Leute, das war's mit der heutigen So geht's Show. Ich habe eine Menge über Regeln gelernt. Ich habe eine Menge über den Typen im Spiegel gelernt. Damit meine ich mich. Und wenn du dich da auch gesehen hast, naja, du könntest wissen, was zu tun ist. Wenn du Bock drauf hast, sprech vielleicht einen Ingo an oder geh zum Apotheker, zur Apothekerin, Arzt, Ärztin und so weiter deines Vertrauens. Nächste Woche geht's wieder um ganz was anderes. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn du einen Kommentar hast oder eine Idee, was hier mal behandelt werden sollte, schreib mir das doch. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss.